In diesen Momenten werde ich zum Rollenvorbild für meine Mitarbeitenden, weil die merken, okay, ich bin ja nicht der Einzige. Also wenn ein Mitarbeiter auch mal eine schwierige Situation erlebt, merkt der Mensch, ich bin ja nicht der Einzige, sondern mein Chef hat ja auch Themen. Mein Chef findet vielleicht auch Lösungen dafür. Aber ganz ehrlich, ob ich diese Mail jetzt schreibe oder erst in 2 Minuten, das macht keinen Unterschied. Aber was einen großen Unterschied macht, ist, wie ich meinem Kind begegne. Und das ist es ganz oft, dass, also in solchen Situationen, dieses, okay, was ist mir wirklich wichtig? Eher, okay, dann verhalte ich entsprechend.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Also ich freue mich total, Sebastian, dass du heute hier bist oder dass wir dich im Podcast haben. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns über dein Thema sprichst, nämlich über gehirngerechtes Arbeiten. Ich bin totaler Fan davon und ich habe auch gemerkt, dass ich relativ viel schon umsetze. Aber natürlich würde ich das auch gerne unseren Hörern noch, würde ich gerne dein Thema so ein Stück weit näher bringen wollen. Und
Ja.
was mich am Anfang interessiert, ist tatsächlich, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Auf welches genau? Weil ich habe ja mehrere Bücher veröffentlicht. Du hast gerade interessanterweise Leben mit Hirn in die Kamera gehalten. Aber das Buch, was die meisten Unternehmen interessiert, ist ja eher Führen mit Hirn oder Digitalisieren mit Hirn. Also die Frage, wie ich überhaupt zu diesem ganzen Thema Hirn gekommen bin, dass das kam aus einer Zusammenarbeit. Ich habe viele Jahre, war ein enger Wegbegleiter von mir, der Gerald Hüther, das ist ein ganz bekannter Hirnforscher. Und wir haben uns 2009 durch ein gemeinsames Projekt kennengelernt und haben dann angefangen, viel Zeit miteinander zu verbringen. Und durch ihn habe ich dann so einen Einblick bekommen in diese ganze neurowissenschaftliche Welt, habe dann ganz viel des Wissens, was ich so hatte, weil ich ja bei Unternehmen so wie Sony Music oder Swisscom oder Ericsson gearbeitet habe und teilweise weltweite Teams geleitet habe. Dann habe ich ganz viel Ausbildungen gemacht, die man so machen kann, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, mit denen ich mich heute beschäftige. Also systemische Organisationsentwicklung, systemisches Coaching, Hypnotherapie, Aufstellungsarbeit, gewaltfreie Kommunikation und all solche Dinge. Und dann kam als dritter Aspekt tatsächlich die Neurowissenschaft irgendwann dazu, durch die damalige Freundschaft mit dem Gerald Hüther. Und wir hatten im Jahr 2011 eine Initiative gegründet, die heißt Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen. Und haben damals Unternehmen gesucht, die messbar zufriedenere, messbar loyalere, messbar gesündere Mitarbeitende beschäftigten. Und Unternehmen, denen es gelang, durch solche Mitarbeitende besonders gut über sich hinauszuwachsen. Und dann haben wir viel von dem, was wir damals in ganz vielen Interviews, die wir geführt haben, finden konnten, haben wir auf dieser Website dokumentiert und irgendwann haben wir wiederkehrende Muster erkannt. Und dann dachte ich, Mensch, es wäre doch mal interessant, diese immer wiederkehrenden Muster aus einer Sicht der modernen Hirnforschung zu beschreiben. Und so hat das Ganze begonnen, vor 13 Jahren jetzt, ja.
Klingt nach einer super spannenden Reise.
Ja, und auch nicht geplant. Also das ist wirklich, das hat sich eher so ergeben. Also es gab keinen Masterplan. Eigentlich hatte ich überlegt, Also ich wollte schon ganz früh, da war ich noch bei Sony Music und erinnerte mich, dass ich damals schon zu meinen Kollegen gesagt habe, oh, ich will irgendwann mit Menschen arbeiten. Ich dachte eher, dass ich so ein Einzelcoach werde. Das war so mein Plan, als ich mich irgendwann viele Jahre später selbstständig gemacht habe. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass ich eher mit Gruppen von Menschen, mit großen Gruppen von Menschen, mit Organisationen gearbeitet habe und Einzelcoachings kaum durchgeführt habe. Also es gibt so eine schöne Aussage, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Und das ist bei mir auch geschehen. Also es gab keinen Masterplan, um das zu machen, was ich jetzt mache, sondern es ist so geschehen. Und so wie ich jetzt gerade da, wo ich bin, jetzt bin ich schon wieder am nächsten Buch und es geht schon wieder in eine ganz andere Richtung als das, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe.
Jetzt habe ich gerade von dir gehört, Neurowissenschaft.
Ja.
Wenn du so aus der neurowissenschaftlichen Ecke drauf guckst auf das, was du so alles erlebt, erfahren, gelernt hast in den letzten Jahren. Was sind denn so die größten Aha-Momente gewesen aus der neurowissenschaftlichen Sicht, also aus den Erkenntnissen, die du daraus gewonnen hast?
Jetzt kommt aber darauf an, aha, für wen. Also ich sage immer, die Neurowissenschaft erklärt uns im Grunde genommen Dinge, die wir in der Tiefe schon in uns spüren oder tragen oder wussten, die wir aber gerade im Business-Kontext gerne mal verdrängt haben. Beispiel. Es gibt ein neurobiologisches Grundbedürfnis, das heißt Verbundenheit. Und dieses Verbundenheitsbedürfnis, wenn wir das erleben, das ist wie eine Primärbelohnung, dann sind wir deutlich motivierter. Wenn uns das fehlt, dann gehen in unserem Gehirn die gleichen Zentren auch an, die auch aktiv werden, wenn wir Schmerz spüren. Und das ist für viele Teilnehmende der Trainings, die ich gebe, immer wieder so eine Erkenntnis, dass sie sagen, ah, stimmt. Also ist es ja vollkommen in Ordnung, dass wir quasi uns verbunden fühlen und dass wir gar nicht so gegeneinander arbeiten müssen oder beziehungsweise gegeneinander zu arbeiten widerstrebt ja unserem neurobiologischen Grundbedürfnis. Und das ist für viele Teilnehmende, gerade so bei diesen Alpha-Tieren, ein totaler Aha-Moment. Es gibt aber auch andere Dinge. Also wenn ich zum Beispiel darüber spreche, was braucht es von Führungskräften in Phasen von Wandel, spreche ich sehr, sehr gerne über einen Aspekt. Das ist so sehr, sehr unerwartet für viele. Ich spreche gerne über die Demut von Führungskräften und was geschieht, wenn Führungskräfte ein demütiges Verhalten in sich tragen. Und die Wissenschaft zeigt uns, demütige Führungskräfte haben loyalere Mitarbeitende. Sie haben Mitarbeitende, die überdurchschnittlich viel Leistung erbringen und sie haben Mitarbeitende, die sich überdurchschnittlich schnell entwickeln.
Wie kann man denn Verbundenheit herstellen? Du hast gerade von diesen Alpha-Tieren erzählt und wenn ich jetzt an so typische Manager denke, dann kommt mir eigentlich nie die Idee, dass die verbunden sind, sondern dass das eher ja quasi mindestens mal nicht positiv konnotiert ist. Du hast gesagt, du hast den wissenschaftlichen Hintergrund von Verbundenheit erläutert. Was war da wichtig oder wo konntest du sie quasi überzeugen, eine Verbundenheit zu haben und oder eine Verbundenheit aufbauen zu wollen? Und wie hast du es geschafft, dass sie das dann gemacht haben?
Was für mich eins der stärksten Tools überhaupt ist, um Verbundenheit zwischen Menschen zu verbessern, insbesondere im Business-Kontext, ist eine richtig gut gelebte Feedback-Kultur. Ich erzähle das oft, wenn ich mit Unternehmen arbeite, sagt, wenn sie ganz wenig Ressourcen und Zeit und Investment haben und nur eine Sache machen können, dann arbeiten sie an ihrer Feedback-Kultur. Es gibt so eine schöne Aussage von Nelson Mandela, Vorbehalte in sich zu tragen, ist so, als würde man Gift trinken und darauf warten, dass der andere daran stirbt. Und das geschieht in ganz vielen sozialen Systemen, einer Freundschaft, einer Ehe, Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sule was macht, was mich verärgert und ich sage es ihr nicht, wer hat das Problem? Ich. Und wenn ich aber in einer Kultur lebe, wo ich weiß, wie man einander Feedback gibt, wie man Feedback auch annimmt, dann brauche ich das Gift nicht mehr selbst trinken. Und ich rede nicht nur über Feedback und sage, warum es wichtig ist und wie man es gibt und all das dahinter, sondern die Menschen müssen das miteinander erleben. Das heißt, ich verbringe viel Zeit, wenn ich in einer Organisation bin, dafür zu sorgen, dass diese Menschen untereinander auf verschiedenste Art und Weise miteinander in Feedback-Prozesse gehen. Und das ist eines der wirksamsten Mittel überhaupt, um Verbundenheit zu verbessern. Es gibt Organisationen, können wir auch darüber reden, die eine Geschichte ist auch veröffentlicht, viele Jahre mit RWE Supply and Trading zusammengearbeitet. Und die haben in einem Jahr haben die mal gesagt, okay, Sebastian, du erzählst uns so viel davon, wir testen das jetzt mal und haben einen Teil der Organisation Feedback Trainings durchgeführt, anderen Teil nicht. Und wir konnten sehen, dass nach einem Jahr bei dem nächsten Employee Opinion Survey, also bei der nächsten Mitarbeiterumfrage, konnte man sehen, dass die Abteilungen, die begonnen hatten, eine Feedback-Kultur zu erleben, dass dort die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant höher war als bei den anderen.
Jetzt ist ja Feedback auch schon so ein Teil von Kommunikation, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt überlege, gehirngerecht arbeiten, dann gibt es doch bestimmt auch sowas wie gehirngerechte Kommunikation.
Ja, genau. Gehirngerechte Kommunikation zahlt auf ein neurobiologisches Grundbedürfnis. Also es gibt im Grunde genommen zwei tiefe Themen, die wir in uns tragen, Verbundenheit und Wachstum. Wachstum, das sehen wir in der Natur. Also wenn ich jetzt rausschaue in meinen Garten, es beginnt gerade wieder alles zu wachsen. Also Wachstum ist etwas, das ist natürlich. Und wenn das begrenzt wird, wenn wir menschliches Wachstum begrenzen, wenn wir Menschen dieses, also aus Wachstum entsteht so ein Bedürfnis, man kann das Selbstwirksamkeit nennen oder Co-Creation, oder Mitgestaltung. Es gibt verschiedenste Begriffe, die immer wieder beschreiben, dass es darum geht, dass Menschen Einfluss nehmen möchten. Und wenn ich das ermögliche, ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt in Kulturwandelprozessen, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Menschen sich einbringen können. Je mehr das geschieht, desto höher ist das Buy-in und je mehr Zugriff haben sie auf ihre höheren kognitiven Fähigkeiten. Wenn ich das jetzt runterbreche auf die Kommunikation, die du gerade genannt hast, Tim, bei Kommunikation ist es wichtig, so mit jemandem anders zu kommunizieren, dass er auch das Gefühl von Mitgestaltung hat, dass ich also nicht nur klare Ansagen mache und sage, Mensch, Tim, das und das muss gemacht werden bis Freitag und leg los, sondern dass ich schon einen klaren Rahmen setze und innerhalb des Rahmens dann so kommuniziere, dass du merkst, ich bin eingebunden. Ich bin jetzt kein Befehlsempfänger, sondern klar, ich weiß, was gemacht werden muss, aber ich kann da mitgestalten. Ne, dass ich also sage, Tim, bis Freitag muss das und das erledigt werden. Was brauchst du, um das hinzubekommen? Oder was kann ich tun, damit du das schaffst bis Freitag? Und in dem Moment, wo ich frage, merkst du plötzlich, oh, also wirklich, ich bin gefragt. Und dann springt bei dir dieses Grundbedürfnis von Mitgestaltung an. Das ist gehirngerechte Kommunikation.
Okay, also Leute mit einbinden und über Fragen stellen, sozusagen Hilfe, Unterstützung anbieten. Was gibt es noch für Dinge, die, wenn jetzt Führungskräfte so über gehirngerechte Kommunikation, wenn du mit dem in dem Themengebiet unterwegs bist, was würdest du denen noch mitgeben? Worauf sollten sie in ihrer Kommunikation achten?
Naja, das Wichtigste ist die innere Haltung. Also man kann jetzt viel über Kommunikation sprechen, es braucht eine Authentizität. Also es gibt ja ich habe das schon so oft, also man merkt ja, wenn manche Top-Führungskräfte extrem geschult sind, die stellen sich dann vor ihre Mannschaft und erzählen eine persönliche Geschichte, um sich quasi zu öffnen, um Verbindung herzustellen. Und du merkst, das hast du dir heute Morgen beim Zähneputzen ausgedacht. Also wir Menschen leben viel mehr wahr als nur das gesprochene Wort. Wir spüren die Zwischentöne, wir spüren die Authentizität, wir spüren die Emotionen. Und das heißt, dieses Don't fake it. Also es gibt diesen schönen Spruch, fake it till you make it, aber das funktioniert nicht so gut in der Kommunikation. Lieber eher eine Art von Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit zeigen. Ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass Demut so ein großer Aspekt ist in der Führung. Und ich hatte gesagt, was durch Demut geschieht, ne? Also mehr Loyalität, mehr Entwicklung und bessere Leistung. Und die Frage ist, wodurch erlebt man eine demütige Führungskraft? Eine demütige Führungskraft, zeigt uns die Forschung, erkennst du daran, dass dieser Mensch auch in der Lage ist, offen über eigene Fehler, über eigene Limitierungen zu sprechen. Und wenn er oder sie das tut, wird sie zum einen nahbarer, ich gehe mehr in Verbundenheit mit ihr oder mit ihm. Und zum anderen wird dieser Mensch dann auch zum Rollenvorbild für seine Mitarbeitenden. Wenn ich als Chef irgendwo nicht weiterkomme und ich spreche da offen drüber und sage, boah, ich habe jetzt gerade die und die Situation erlebt und ich habe es war echt schwierig für mich. Oder ich habe gerade die und die Problematik mit dem und dem Kunden oder was auch immer es ist. Oder es fällt mir gerade schwer, so meine beiden Kinder, meine Frau und den Job unter einen Hut zu bringen, weil ich will gerne mehr für die da sein, aber es funktioniert gerade nicht so. In diesen Momenten werde ich zum Rollenvorbild für meine Mitarbeitenden, weil die merken, okay, ich bin ja nicht der Einzige. Also wenn ein Mitarbeiter auch mal eine schwierige Situation erlebt, merkt der Mensch, ich bin ja nicht der Einzige, sondern mein Chef hat ja auch Themen. Mein Chef findet vielleicht auch Lösungen dafür. Und wenn ich merke, dass jemand anders an bestimmten Momenten Schwierigkeiten hat und es irgendwie schafft, diese Situation bestenfalls sogar noch zu meistern, dann ist das für mich eine Inspiration, und eine Ermutigung in schwierigen Situationen auch anders damit umzugehen.
Obwohl ich das auch teilweise anders erlebe, ne? Dass jetzt so eine Führungskraft gerne mal auch als eierlegende Wollmilchsau bitte alles können soll.
Genau, aber das ist Quatsch. Genau. Ich werde ja gerne noch von Unternehmen gefragt, mit ihnen zu arbeiten. Ich mache das kaum noch. Ich mache das wirklich nur noch sehr, sehr ausgewählt und nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass die Menschen, idealerweise der Vorstand, oder aber die Menschen, die diesen Bereich verantworten, authentisch wollen, dass ihre Mitarbeitenden wirklich wachsen können. So, und was ich nicht brauche, ist das, was du gerade sagst, dass ich ganz oben irgendwelche Chefs habe, die die eierlegende Wollmilchsau wollen. Und ich arbeite mit diesen Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. So, macht keinen Sinn. Also, kann man machen, aber dann ist man so ein bisschen in der alten Schule unterwegs. Und die alte Zeit, wie Führungskräfte getickt haben, funktioniert halt heutzutage nicht mehr.
Was mich auch so an deiner Arbeit sehr, sehr anspricht, ist eben, dass dieses, also gehirngerecht, da lese ich bei dir ganz viel eben Verbundenheit, Zugehörigkeit, ne, helfen, unterstützen, Wohlwollen, Demut, also die Dinge, die es braucht, um ein gutes Miteinander zu haben.
Genau. Und man denkt bei Gehirn ja eher an was anderes. Und dann komme ich mit so soften Faktoren daher. Und das ist ja der Trick. Und das ist ja das, was ich so cool daran finde, dass ich mit ganz vielen Alpha-Tieren oder Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, ich komme mit Gehirn daher. Kann jeder was mit anfangen? Hat jeder was? Oder hat jeder? Und dann erkläre ich aber über diese Wissenschaft Themen, die eigentlich eher weich sind, Suse. Die du gerade genannt hast, das sind ja jetzt nicht so die harten Zack, Zack, Zack. Das sind ja keine Brain-Themen sozusagen, sondern unser Gehirn ist einfach einfach ein soziales Organ sozusagen.
Also für mich waren es tatsächlich Brain-Themen, Sebastian, weil diese Grundbedürfnisse, die man ja früher oder in dieser früheren Arbeitswelt immer so in das Privatleben, ich will jetzt nicht sagen, geparkt hat, aber dass die jetzt quasi in einem beruflichen Kontext auch einen Platz finden oder gerade in dem Agilen, deshalb finde ich Agil auch so toll, weil dort quasi genau diese gute Kommunikation, dieses Miteinander, das Klare, irgendwie miteinander sprechen, lernen, Feedback und so weiter, das, was du alles gesagt hast, weil das so unfassbar viel Sinn macht oder irgendwie die Arbeit einfach auch so eine energieärmer macht, Energie jetzt in dem Sinne, dass sie mir keine Energie zieht.
Genau. Ja.
Und genau deshalb finde ich gerade dieses Agile in einer Strukturiertheit oder in einer Logik total ansprechend, auch von der Sinnhaftigkeit einfach, dass man so arbeitet, dass ich das sehr, sehr erleichternd fand tatsächlich. Und gleichzeitig finde ich total ansprechend, dass man gut miteinander umgehen kann.
Genau.
Und eigentlich ist es fast auch noch egoistisch, weil wenn ich Leute fördere, wenn ich mich verbunden fühle, wenn ich mich zugehörig fühle, wenn ich diesen Raum aufmache, dass das passieren darf, oder wenn ich jetzt Feedback gebe oder meine Bedürfnisse kommuniziere, Gefühle haben darf, mache ich auch noch so einen tollen Raum auf, wo man sich so trifft und verbunden ist und es einem eigentlich auch besser geht.
Genau. Das ist auch viel, darum geht es mir auch. Also diese Form zu führen, diese Form miteinander zusammenzuarbeiten, ist ja nicht nur für die Mitarbeitenden da, sondern es erleichtert, also beispielsweise Tim hat ja gefragt nach gehirngerechter Kommunikation. Das Schöne an der gehirngerechten Kommunikation ist ja, dass ich dadurch interessanterweise auch Gehirnprozesse, also Denkprozesse auslagere. Ne? Wenn ich Tim sage, Mensch, Tim, ich brauche das bis dann und dann, was brauchst du von mir? Oder was brauchst du, damit dir das gelingt? Oftmals, und sagen wir mal, Tim ist jetzt nicht mein Direct Report, also ich habe jetzt keine Machtbefugnis oder Weisungsbefugnis, sondern ich kann diese Form der Kommunikation in alle Richtungen verwenden. Und oftmals überlege ich mir vorher, oh mein Gott, was muss ich sagen, damit ich den anderen Menschen dazu bekomme, dass er Lust darauf hat. In dem Moment, wenn ich gehirngerecht kommuniziere, sage, Mensch, Tim, was brauchst du, damit wir das hinbekommen? Und du sagst mir, Mensch, ich brauche das und das, dann weiß ich es ja, dann kann ich ja gucken, kann ich dem entsprechen. Wenn ich mir aber vor einem halben Tag Gedanken mache, was muss ich tun, um Tim dazu zu bekommen, etwas für mich umzusetzen, kostet mich das ganz viel Kraft. Das Coole bei der gehirngerechten Kommunikation, es gibt tatsächlich, ich nenne das gehirngerechte Kommunikation und vermittle das auch in meinen Trainings, dann manchmal habe ich dann Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden dabei und die Mitarbeitenden kommunizieren danach mit ihren Führungskräften sogar so. Und alle wissen, was da gerade passiert, aber alle wissen auch, selbst wenn ich weiß, wie gerade mit mir gesprochen wird, es fühlt sich ja gut an, das macht ja viel mehr Spaß. Das heißt, das, was Suse gerade sagt, das fühlt sich auch für mich als Führungskraft besser an. Ja, genau. Viele der Dinge, um die es geht, fühlen sich letztlich auch für mich als Führungskraft nicht nur leichter an, sondern sie entlasten mich auch, weil ich nicht mehr so viel tragen muss.
Obwohl ich Sebastian jetzt ja auch, also und das ist tatsächlich, also ich benutze so die Dinge, die du da aufführst. In deinem Buch, also in dem
Ja.
gehirngerechten Arbeiten, benutze ich oder habe ich mir tatsächlich angeeignet,
Ja.
und beispielsweise so normalisieren. Das finde ich
Ja.
ein total wundervolles Instrument, um zu sagen, also wenn ich jetzt mal, oder ich mache meistens beides, also ne, ich stelle mich so ein Stück weit neben mir und sage mich und sage, was passiert denn da gerade?
Genau.
Ach, dies und das und jenes, und dann zu sagen, naja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Oder ich darf auch Fehler machen. Oder Tim und ich, wir haben mal so eine ganz tolle Scheitern-Folge gemacht.
Ja.
Kann ich denn überhaupt scheitern? Nein, kann ich nicht, weil ich habe es mindestens mal versucht und ich habe gelernt. Und diese Tools, also die habe ich erlebt, dass ich, wenn ich die für mich anwende, also wenn ich mir selber sage, Mensch, du bist auch nur ein Mensch. Du darfst auch Fehler machen oder jemand anderes sagt, naja, derjenige ist auch ein Mensch, habe ich natürlich auch eine wohlwollende Haltung demjenigen gegenüber. Aber da, also ich merke, dass das auch im Denken was macht. Also
Genau.
es ist so ein sich bedingender Prozess zwischen ich verhalte mich anders, die anderen fühlen sich eingeladen, sich auch anders zu verhalten, und mein Denken ändert sich dann langfristig.
Genau. Und darum geht es ja auch bei dem neuen Buch. Also bei Leben mit Hirn geht es ja genau darum, dass du an dir selbst arbeitest, dass du anders denkst und dich dadurch auch anders fühlst. Und was bei dem Normalisieren ja beispielsweise passiert ist, dass wir sehen können, dass die Überregung, also du bist in einer herausfordernden Situation, nutzt dann beispielsweise dieses Normalisieren, können wir sehen, dass die Überregung in deinem Gehirn, also der Teil des Gehirns, der so für emotionale Verarbeitung verantwortlich ist, die Amygdala, und wenn der überregt ist, dann sind wir eher im Stress und können nicht mal klar denken. Und wenn wir es schaffen, den mit diesen Tools, die ich in dem Buch beschreibe, runter zu regulieren, fühle ich mich besser, habe wieder mehr Zugriff auf meine höheren kognitiven Fähigkeiten und kann mich dann auch souveräner verhalten.
Welche Methoden benutzt du persönlich denn gerne, um in sehr stressigen Situationen oder sehr belastenden Situationen dich selbst zu beruhigen?
Kommt drauf an. Also es gibt im Grunde gibt's so zwei Dinge, die man tun kann, Tim. Das eine ist so, dieses grundsätzlich mein System stressresistenter zu machen. Und da mache ich sehr viel, was man da tun kann. Also ich habe in dem neuen Buch, habe ich hier ganz viel über diese Metta-Meditation geschrieben, diese ganz alte buddhistische Praxis. Wenn du die regelmäßig anwendest, bist du einfach schon mal viel, viel stressresistenter, beispielsweise was psychoemotionalen Stress angeht. Also Leute, die von der Gruppe sprechen müssen und dann eher aufgeregt sind. Diese Metta-Technik, die ich in dem Buch erkläre, ist eine der besten Methoden, um viel, viel gelassener in sowas reinzugehen. Also Metta-Meditation ist super. Was ich persönlich mache, ich arbeite sehr viel mit Atemtechniken. Ich arbeite gerade an einem neuen Buch, was noch viel, viel mehr in dem Bereich Health geht. Also das jetzige Leben mit Tieren, da geht es ja eher so um Mental Health durch Methoden, die du quasi mit deinem Kopf machst. Und im neuen Buch geht es Health overall, also wie bleibst du insgesamt gesund, und nicht nur dein Geist, sondern dein ganzer Körper. Und egal, was du dir anschaust, also ob du dein Gehirn oder dein Körper, also Stressresistenz, also die emotional-psychische oder die körperliche Stressresistenz steigt ungemein durch Atemtechniken. Und in den Situationen, wenn ich mittendrin bin, und irgendwas ist, was mich stresst, Es kommt immer darauf an. Es kommt darauf an, wenn es mit meinem, wenn es mit meinem kleinen Sohn zu tun hat, hat es viel damit zu tun, dass ich so diesen Schritt zur Seite, also ihr kennt das vielleicht, also die Menschen, die Kinder haben, du machst irgendwas, bist mit irgendwas beschäftigt und dann grätscht dir so ein kleines Kind rein und quatscht dich zu und oder will gerade deine Aufmerksamkeit und du denkst, boah, ich will aber das jetzt zu Ende machen. Also da, was ich da im Grunde genommen oftmals anwende, ist diese Technik des Refokussierens. Und Refokussieren ist da kommt gerade ein, da nervt dich irgendwas total und du refokussierst dich auf das, was dir gerade wirklich wichtig ist. Und ganz, ganz oft, ich meine, das, was mir wirklich wichtig ist, ist die Beziehung zu meinem Sohn und nicht die blöde Mail, die ich gerade beantworten will. Die erscheint mir zwar in dem Moment wichtiger und dringender, aber ganz ehrlich, ob ich diese Mail jetzt schreibe oder erst in 2 Minuten, das macht keinen Unterschied. Aber was einen großen Unterschied macht, ist, wie ich meinem Kind begegne. Und das ist es ganz oft, dass, also in solchen Situationen, dieses, okay, was ist mir wirklich wichtig? Eher, okay, dann verhalte ich entsprechend. Das hilft mir. Und in anderen stressigen Situationen normalisieren. Also es gibt halt, ich halte immer noch viele Vorträge und ich kenne das, bei manchen Vorträgen bin ich dann einfach auf der Bühne und die ersten paar Minuten schlägt mein Herz schneller. Und das ist nervig, stört einfach, aber ist mal so, selbst nach 10 Jahren. Und dann mache ich das, was Suse von benannt hat, das Normalisieren. Dass sie sagt, okay, stehst auf der Bühne, vor Menschen stehen, du weißt, löst Stress aus, dass dein Herz jetzt schneller schlägt. Ist nun mal so, in 3, 4 Minuten ist das wieder weg. Ist ganz normal. Super Technik. Und ich weiß auch nicht, warum es manchmal passiert und warum ich manchmal kein so tolles Herzklopfen habe und manchmal dann doch wieder mehr. Ich stehe vor 1.000 Leuten, bin manchmal gelassener, als wenn ich vor 70 Leuten stehe. Und das habe ich noch nicht verstanden, was mein Körper sich da so ausdenkt. Also normalisieren. Also in dem Moment, wenn etwas Stressiges passiert, mir zu sagen, es ist normal, dass ich jetzt gerade so reagiere. Das habe ich ja wunderschön auch in dem Buch beschrieben mit den Polizisten. Da habe ich mit der Polizeidirektion gearbeitet und die machen das sehr oft mit ihren Polizisten, wenn die ganz, ganz schwierige, aus ganz, ganz schwierigen Einsatzsituationen kommen. Wenn die, keine Ahnung, ein totes Kind aus dem Wasser gefischt haben. Sowas, ne? Also etwas, was wirklich ans Eingemachte geht, gibt es bei den meisten Polizeidirektionen, also hier in Hannover ist es eine regionale Beratungsstelle, dann arbeiten die Mitarbeitenden dieser regionalen Beratungsstelle mit diesen Polizisten, die diese Erfahrungen gemacht haben und erklären ihnen, okay, sie haben gerade eine sehr außergewöhnliche Erfahrung gemacht und es ist vollkommen normal, dass sie jetzt vielleicht in den nächsten Tagen auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren, dass sie vielleicht Schlafstörungen haben, dass sie emotionale Schwankungen haben, dass sich ihr Essverhalten verändert. Das ist eine ganz normale Reaktion. Und das ist total hilfreich, gerade in traumatisierenden Erfahrungen, dass Menschen verstehen, wenn ich eine traumatisierende Erfahrung gemacht habe, ist es völlig normal, dass ich danach vielleicht eine Zeit lang anders ticke als vorher. Wenn man das nicht weiß und sich dann noch denkt, oh mein Gott, was stimmt denn mit mir nicht, dann fängt so eine Abwärtsspirale an. Und dann, das kennen wir alle, dass wenn in schwierigen Situationen, wenn irgendwas passiert, was uns stresst und wir dann uns selbst noch Stress machen darüber, dass wir gerade gestresst sind, dann multipliziert sich das, dann geht das so exponentiell nach oben. Deswegen ganz, ganz hilfreich in stressigen Situationen, sich zu sagen, völlig normal, dass du gerade Herzklopfen hast oder völlig normal, dass du gerade angefressen bist, wie dein Chef dich behandelt hat oder völlig normal, dass du gerade traurig bist, weil dein Projekt dir geklaut wurde oder was auch immer. Das sind so.
Und was passiert dann im Gehirn, wenn ich das mache?
Es kommt aber darauf an, was du machst. Bei dem Refokussieren ist es im Grunde genommen so, dass du hast einen Reiz, der von außen kommt, der führt zu einer Erregung deiner Amygdala. Die Amygdala, wir können das immer machen. Nehmt mal beide eure Hand hoch. Hand hoch. Und dann klappt mal den Daumen ein, sodass der Daumen über im Handteller liegt. Und der Daumen repräsentiert jetzt die Amygdala. Das ist der emotionsverarbeitende Teil. Und dann legt mal die Finger über den Daumen, genau. Und die Finger von außen, wenn man die jetzt betrachtet, die repräsentieren unseren Neokortex. Das ist der Teil unseres Gehirns, der aussieht wie eine Walnuss. Und ganz vorn, da wo die Fingerspitzen vom Mittelfinger und vom Ringfinger sind, da ist der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist der Teil in unserem Gehirn, in dem unsere höheren kognitiven Fähigkeiten verborgen sind. So, und wenn jetzt irgendwas passiert, was uns stresst, dann gerät die Amygdala, also unser Daumen, in Erregung. Und das ist normal, das passiert bei jedem Menschen. Und was aber passieren kann, ist, wenn wir, sagen wir mal, wir haben nicht genügend Schlaf gehabt oder wir haben nicht genügend gegessen oder wir haben irgendwie schon den ganzen Tag mit 20 Zoom-Meetings hinter uns, kommen abends nach Hause und der Partner, der Nachbar, das Kind löst noch viel Stress bei uns aus, dann kann es sein, dass dieser präfrontale Kortex, also die Finger nicht mehr so stark um den Daumen rumliegen, sondern die sind da eher locker drum. Das heißt, unser Neokortex kann die Amygdala, also unser emotionsverarbeitendes Zentrum nicht mehr so gut regulieren. Und dann kommt ein Stressor von außen und dann, bam, dann kommt so quasi der Daumen raus. Und wenn der Daumen draußen ist, das ist so, das ist jetzt eine Metapher für, das ist eine starke Übererregung unserer Amygdala. Das sind die Momente, wo du dann ausflippst, rumschreist, sauer bist, vielleicht irgendwas in die Ecke wirfst oder so. Und das passiert jedem. Also wir Es macht keinen Unterschied, Studien zeigen uns, glückliche Menschen flippen genauso oder haben genauso oft eine Überregung wie unglückliche Menschen. Worum es aber geht, ist, das schnell wieder einzufangen. Also der Unterschied zwischen glücklichen und weniger glücklichen Menschen ist, glückliche Menschen sind in der Lage, diese starke Übererregung schnell wieder runter zu regulieren. So. Und zu deiner Frage, so was passiert in unserem Gehirn? Also es kommt ein Stressor, wir haben eine Übererregung der Amygdala, unser präfrontaler Kortex wird vielleicht ein bisschen geschwächt, denn so eine übererregte Amygdala bringt den präfrontalen Kortex, also den Teil unseres Gehirns mit den höheren kognitiven Fähigkeiten, gerne in so eine Übererregung. Und dann haben wir nicht mehr Zugriff auf so höchsten geistigen Leistungen, ne? Also wir können dann nicht mehr so gut Empathie für jemand anderen empfinden. Also stellt euch vor, ihr beide seid im Streit, ist schwierig dann empathisch nachzuempfinden, wie es dem anderen gerade geht. Ist völlig normal, weil der präfrontale Kortex in dem Moment nicht so gut funktioniert. So, und das, was ich vorhin beschrieben habe, Tim, diese Metameditation oder die Atemtechniken, was die beispielsweise machen, ist die Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und der Amygdala zu stärken, sodass der präfrontale Kortex viel, viel leichter in der Lage ist, die Amygdala runter zu regulieren. Das heißt, es kommt da gar nicht so schnell zu einer Übererregung. Oder wenn die da ist, wird die sehr schnell wieder runterreguliert. Und wenn ich dann aber in einer Situation bin und ich brauche so einen Quick Fix, wie zum Beispiel das Refokussieren oder das Normalisieren, passiert Folgendes. Also ich bin in einer Situation, in der irgendwas passiert, was mich übererregt. Und ich normalisiere dann. Das heißt, ich gehe, im Grunde genommen geht die Aufmerksamkeit von meiner Amygdala kurz in den präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex sagt, hey, ist völlig normal, dass du jetzt gerade so und so reagierst. Und der schickt quasi eine Information runter zur Amygdala, sagt, alles in Ordnung, dass du gerade übererregt bist, gehört einfach dazu. Und diese Information, die runtergeschickt wird, also sind so Down-Regulation-Mechanismen, die dort stattfinden. Das sind im Grunde genommen die Dinge, die es dann braucht, dass die Amygdala sich beruhigen kann. Oder das Effekt-Labeling beispielsweise, das hatte ich ja auch in meinem Buch beschrieben. Also irgendwas passiert, was dich stresst. Und du sagst dir innerlich einfach nur, oh, ich bin echt gestresst, dass mein Nachbar mich gerade wieder so blöd angesprochen hat, wegen des Abfalls oder ich bin so genervt, dass mein Kind die Schuhe schon wieder nicht angezogen hat, obwohl ich 10-mal gesagt habe, zieh deine Schuhe an. Man nennt das Effekt-Labeling, das Benennen der Emotionen oder Gefühle in Worte fassen. Und was da stattfindet, ist auch nur eine Verschiebung der Aktivität. Das heißt, irgendwas passiert, was mich stresst, Amygdala wirkt aktiv. Ich sage mir, oh, ich bin genervt, ich bin gestresst. Das heißt, ich gehe bewusst in den präfrontalen Kortex, das ist nämlich der für die Benennung der Gefühle verantwortlich ist. Und in dem Moment, wo der übernimmt, sagte der Amygdala, Hallo, hallo, ich übernehme jetzt, du kannst dich beruhigen. Und das ist ein bisschen wie kleine Kinder in der Schule, die aufgeregt sind und zum Lehrer rennen und sagen, Herr Lehrer, ist was. Ne, der Tim und die Suse, die haben sich gerade geprügelt draußen. Und der Lehrer sagt, okay, in Ordnung, ich
Ja.
kümmere mich, ne, ich kümmere mich drum. Und dann beruhigt sich das kleine Kind, weil es weiß, der Lehrer übernimmt jetzt. Ähnlich ist es in unserem Gehirn. Die Amygdala ist eine weniger entwickelte Struktur. Und wenn die weiß, dass der präfrontale Kortex übernimmt, also der präfrontale Kortex, der für die Benennung der Gefühle verantwortlich ist, dann schickt er eine Information an die Amygdala, sagt, ich kümmere mich drum, ich benenne einfach mal, was hier gerade los ist. Und dann beruhigt sie sich, weil sie sagt, weil sie mitbekommt, eine höher entwickelte Struktur hat das Problem erkannt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Amygdala eine eigene Persönlichkeit hat, aber man könnte es metaphorisch so beschreiben. Weniger entwickelte Struktur beruhigt sich in dem Moment, wo eine höher entwickelte Struktur sich um das Problem kümmert.
Würde es dann auch noch was ausmachen, wenn ich das nochmal laut ausspreche? Also
Macht keinen
ändert
Unterschied.
das auch nochmal was?
Brauchst du
Nee?
nicht.
Okay.
Kannst du machen, aber im Grunde, du kannst auch aufschreiben. Man nennt das Expressive Writing. Gibt es unglaublich viele Studien dazu, die zeigen, in dem Moment, wo wir anfangen, Dinge regelmäßig aufzuschreiben, die uns belasten, verbessert sich unser Schlaf, der Blutdruck geht runter, das Immunsystem verbessert sich. Vor vielen Jahren, in den 80er Jahren, schon ein Mann namens Pennebaker entwickelt, das Konzept des Expressive Writings. Das ist auch eine Form von Effektlabeling, also Benennen dessen, was mich belastet.
Limitierende Bilder und die Arbeit mit limitierenden Bildern, das hat mich auch nochmal neugierig gemacht. Also warum ist es so wichtig, diese limitierenden Bilder zu verstehen und aufzulösen und wie finde ich die überhaupt heraus?
Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse rund um das Thema hirngerechtes Arbeiten bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist. Sebastian Purps-Pardigul ist Bestseller-Autor und hat mehrere Bücher rund um das Thema Hirn geschrieben. Sein aktuelles Buch Leben mit Hirn hat er mitgebracht und mit ein bisschen Glück kannst du ein Exemplar dieses Buches gewinnen. Alle Details zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen dir viel Glück.